So, ich kam noch gar nicht dazu, seid herzlich gegrüßt. Ihr kennt unseren Begegnungsgruß, nicht? Für Kinder Gottes an dieser Stelle. Wer es nicht weiß, fragt euren Nachbarn, der kann euch weiterhelfen. Ja, vor einigen Wochen haben wir unsere Ältesten gewählt. Nun sind sie in den Dienst eingesegnet worden. Ich glaube, Grund genug, einmal darüber nachzudenken, wie kann es eigentlich zu einem guten Miteinander nicht nur im Ältestenkreis, sondern auch zwischen Ältestenkreis und Gemeinde kommen. Oder um es etwas geistiger zu formulieren, wie können wir ein segensreiches Miteinander erleben? Was können wir Älteste dazu beitragen, damit dies geschieht? Und was kann die Gemeinde, was könnt ihr dazu beitragen, dass es zu einem guten und segensreichen Gemeinde kommen, miteinander kommen kann? Älteste und Gemeinde ist ja nicht immer ein einfaches Beziehungsfeld und auch nicht einfach per se ein Selbstläufer. Ich möchte euch eine kleine Fabel erzählen von Aesop, die Geschichte von den Fröschen im Teich. Die Frösche wollten Anführer haben und ihr Anliegen haben sie immer wieder vor Jupiter gebracht und dieser gab endlich nach längerem Zögern nach und er warf ihnen Holzbalken in den Teich. Die Frösche waren begeistert von ihren neuen Leitern. Majestätisch bewegten sich diese Holzbalken in dem Teich. Schön anzusehen, ruhig und gelassen schwammen sie auf der Teichoberfläche. Aber nach einiger Zeit kamen den Fröschen dann doch Bedenken. Was sind das für Leiter, auf die man ohne Gegenwehr herumtanzen kann? Die immer nur sich an der Oberfläche aufhalten, nie irgendwo in die Tiefe steigen. Keine eigene Meinung, kein Laut haben, einfach sich treiben lassen auf den Geschehnissen des Teiches. Nein, solche Leiter wollten die Frösche dann doch nicht haben. Und so wandten sie sich wieder an Jupiter. Wir wollen diesmal starke Leiter, Leute, die die Initiative ergreifen, Leute, die stärker sind als wir und die etwas bewegen können. Und Jupiter sagte, gut, dann möchte ich euch solche starken Führer geben und er schickte ihnen die Störche an den Teich. Wieder waren die Frösche zuerst begeistert, die Störche von imponierender Größe. Sie schritten majestätisch im Teich umher. Ja, sie konnten viel Lärm machen, viel Wind. Sie zogen die Aufmerksamkeit auf sich und von ihnen ging viel Initiative aus. Doch die Frösche merkten schnell, irgendetwas stimmte nicht. Und die Frösche entdeckten die Problemseite der Störche, aber leider zu spät, denn die Störche hatten schon nach und nach die Frösche aufgefressen. Soweit einmal die Fabel von Aesop zu dieser Ding. Ja, Holzbalken und Frösche. Kein zufriedenstellendes Miteinander, Störche und Frösche, auch das hat nicht funktioniert. Älteste und Gemeinde, wie kann das funktionieren? Auch wir sind davon nicht verschont geblieben, dass es nicht gut funktioniert hat. Aber schon zur Zeit der ersten Gemeinde bedurfte es auch dahingehend einer Klärung oder immer wieder auch Hilfestellungen. Und wir finden verschiedene Passagen in dem Neuen Testament, in den Briefen, wo das immer wieder thematisiert wird, das Miteinander zwischen Ältesten und Gemeinde und wie es zu einem guten, segensreichen Miteinander kommen kann. Und dazu möchte ich uns jetzt heute Morgen ein Stück weit mit hineinnehmen und ihr habt hier vorne das erste Bild und oder das nächste können wir schon zeigen. Es geht um zwei Blickwinkel, die wir heute einnehmen wollen. Zum einen, was die Ältesten der Gemeinde zu geben haben, was die Bibel dazu sagt, aber auch nur ausschnittsweise. Wir haben nicht die Zeit, alle Stellen anzuschauen. Und in einem zweiten Teil der Predigt, was kann die Gemeinde den Ältesten geben oder was hat sie ihnen zu geben? Beginnen wir mit uns, ihr lieben Brüder, den Ältesten. Was will Gott, dass wir euch als Glaubensgeschwister in der Gemeinde geben. Ein erster Gedanke aus dem Petrusbrief, seid gute Hirten. Liebe Brüder, lasst uns gute Hirten sein und werden. Die Ältesten unter euch ermahne ich, schreibt Petrus, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, Jesus Christus, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Dieses kleine Bibelwort, das uns darauf hinweist, als Älteste gute Hirten zu sein, ist von einer Ermahnung oder einer Ermutigung eingeleitet. Das griechische Wort hat beides, lässt beides zu. Also entweder versucht Petrus die Gemeinde zu ermahnen in diesem Brief oder er versucht sie zu ermutigen. Beides lässt das griechische Wort hier zu. Und am Ende gibt es eine Verheißung: Wenn ihr euch als gute Hirte zeigt in eurer Gemeinde, so wird der Erzhirte Jesus Christus euch einmal die unvergleichliche Krone der Herrlichkeit geben. Auf der einen Seite also Ansporn, Ermutigung, seid gute Hirten, und auf der anderen Seite nochmal eine Verheißung am Ende, was sein wird, wenn Älteste gute Hirten sind. Schauen wir also auf den Inhalt, dass wir das vor Augen haben, was Petrus hier sagt, dass wir es im Herzen tragen, worauf es ankommt, und dass unser Handeln auch davon geprägt ist, was hier Petrus uns ins Stammbuch schreibt. Ich möchte es mal so sagen, liebe Älteste, seid gute Hirten, indem ihr mit Herzblut euren Dienst versehrt. Mit Herzblut sollen wir unseren Dienst versehen, aus Herzensgrund. Nicht wie die Holzbalken in der Fabel, nicht teilnahmslos, gleichgültig, so dahin leben auf dem Teich. Nein, nicht als Fremdkörper in der Gemeinde. Älteste sollen mit aufrichtigem Herzen dabei sein, Zeit einbringen, Bereitschaft mitbringen, Kraft dabei sein, in die Gemeinde hineinhören, für die Gemeinde da sein, Impulse reinbringen, zuhören. Und liebe Älteste, lasst uns gute Hirten sein, indem wir nicht den eigenen Vorteil suchen. Nicht herrschen wollen. Nicht wie die Störche in dieser Fabel sich zu verhalten. Es geht nicht um ein Herunterherrschen oder Herunterwirtschaften des Gemeindeteichs, sondern es geht darum, Vorbilder zu sein. Dass andere sagen können, ja so, da sehe ich etwas in meinen Ältesten, in meinen Hirten, da sehe ich etwas von Jesus durchschimmern, als dem guten Hirten. Ich weiß, das bürdet uns eine große Last oder auch Verantwortung auf. Aber wenn wir nicht Vorteile für uns erwägen sollen, sondern Fortbilder sein sollen, so wie das Petrus hier schreibt, dann dürfen und dann müssen wir uns an dem Vorbild schlechthin orientieren, der einzig wahre gute Hirte ist, Jesus Christus selbst. Und wir sollen diese Herde Gottes weiden, so wie Jesus Christus seine Gemeinde weidet und für sie als guter Hirte da ist. Wo wir 3-4 Minuten nehmen, um mal hineinzuschauen, wie Jesus Christus in den Evangelien sich als guter Hirte zeigt. Er hat in besonders guter Weise geweidet. Wenn ich an Bartimäus denke, an Zachäus oder die Frau am Jakobsbrunnen, dann hat er die Nöte und die Bedürfnisse der Menschen gesehen und hat sich nicht darum geschert, was andere darüber denken, wenn er nun bei Zachäus einkehrt, wenn er mit der Frau am Jakobsbrunnen Kontakt hat und mit ihr spricht. Er hat Abhilfe geschaffen, dafür gesorgt, dass Abhilfe geschaffen werden kann. Wie oft hat er seine Jünger getröstet und auch korrigiert? Wie oft hat er sie ermutigt und wie oft auch ermahnt? Zum Beispiel den Petrus. Er hat sie bestätigt, er hat hinterfragt, den reichen Jüngling zum Beispiel. Er hat gefördert, aber sie auch herausgefordert, den Nikodemus in diesem nächtlichen Gespräch. Er hat sich hingegeben und doch nicht alles mit sich machen lassen. Er hat tröstende Worte gefunden, selbst am Kreuz noch für den Schächer, der sich ihm zuwendet. Und er hat wegweisende Worte gesprochen, folgt mir nach. Ja, er hat getragen, er hat ertragen, er hat geredet und geschwiegen. Er weidet wirklich die Gemeinde als der einzigartig gute Hirte. Und zwar mit einer Gesinnung des Dienstes. Ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wir als Älteste, wir als Pastoren, daran müssen wir uns orientieren. Wissend, dass wir das auch nur annähernd kaum erreichen können, in dieser Intensität, in dieser Perfektheit, in dieser Vollkommenheit. Deshalb leben wir auch von der Nachsicht und dem Erbarmen Gottes an dieser Stelle. Aber wir müssen Verantwortung übernehmen. Im Hebräerbrief 13, Vers 17 heißt es, sie wachen über euch wie die Hirten über die ihnen anvertraute Herde und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Das müssen wir sehen als Älteste, als Pastoren. Gott wird uns einmal fragen. Wir werden zur Verantwortung vor ihm gezogen werden, vor ihm, dem guten Hirten. Und in dem Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Das heißt, wenn ich Verantwortung habe, muss ich auch eine Antwort geben können, wenn ich zur Verantwortung gezogen werde. Und ich weiß schon, dann werden wir auch sehr von der Nachsicht und von dem Erbarmen Gottes leben müssen. Und dennoch wollen wir sagen können, Herr, wir wollten gute Hirten sein. Wir haben uns bemüht, wir haben uns abgestrampelt. Wir haben versucht, von Herzensgrund zu dienen, nicht den eigenen Vorteil zu suchen. Wir wollten der Gemeinde dienen. Aber du weißt, wo es nicht gelungen ist. Ich habe seit meiner ersten Dienststelle, hat mich das sehr beschäftigt, wie kann man dem guten Hirten Jesu nacheifern, als Hirte einer Gemeinde. Und ich habe 10 Jahre Gemeindegründungsarbeit gemacht, da war die Gemeinde klein am Anfang. Und ich möchte euch illustrieren, ich habe es den Ältesten schon weitergegeben, aber ich möchte auch, dass ihr wisst, was wir im Ältestenkreis miteinander besprochen haben, zum Beispiel in diesen 3 Abenden, wo wir nochmal drum gerungen haben, ob ihr eine persönliche Berufung doch noch annehmen kann. Und wisst ihr, in meinem Büro damals bei der ersten Gemeinde, da habe ich mir hier unten hingeschrieben, auf ein großes Schild, dienende Leiterschaft. Das sehen wir bei Jesus Christus. Eine dienende Leiterschaft. Und mir gefällt dieses Wortpaar sehr gut, weil Leiterschaft wird groß geschrieben. Ihr Lieben, Ältestendienst heißt Hirte sein, heißt leiten, heißt führen, heißt vorangehen. Vorangehen dürfen, leiten dürfen. Die Gemeinde muss den Ältesten Freiheit geben, dass sie leiten dürfen. Aber diese Leiterschaft, und das steht voran, ein ganz wichtiges Wort, was voransteht. Wir dürfen Leiterschaft nur groß schreiben, wenn dienen voransteht. Nicht herrschend, dienend. Das Wohl der Geschwister suchen, so wie Jesus. Nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und glaubt mir, wenn ihr in der Gemeinde merkt, dass wir eine Dienstbereitschaft entwickeln und uns darum bemühen, mehr Diener zu sein, dann werdet ihr auch Freiheit haben, uns leiten zu lassen, vorangehen zu dürfen. Weil ihr merkt, es geht um euer Wohl, es geht um die Ehre Gottes, es geht ums Wohl der Gemeinde. Dienende Leiterschaft. Und dann habe ich mir Passbilder besorgt von meinen Brüdern, die in der Gemeindeleitung waren. Wir waren damals zu dritt, Pastor und 2 Älteste. Und dann habe ich jedes Gemeindemitglied gebeten, mir auch ein Passbild zu geben. Und wie gesagt, das waren noch nicht so viele, das waren am Anfang, glaube ich, 15. Ich male jetzt nicht 15 hin, aber ihr seht es. Und ich habe immer gesagt, wir sind hier. Hier sind die Ältesten. Und wir schauen von unten nach oben. Nicht? Das muss die Blickrichtung sein von uns Ältesten. Nicht von oben nach unten, so wird in der Welt geschaut. Nicht? Ich bin der Chef, ich habe meine Untergebenen und er hat wieder Untergebene. So läuft es in der Welt. In der Gemeinde Jesu wird alles auf den Kopf gestellt. Ich fand es so schön, ich glaube, der Stefan Lingotz hat es erzählt, als er bei einer Einsegnung einer Ältestenschar war, da hat der Moderator gesagt, er hat die Ältesten beglückwünscht und hat ihnen gesagt, jetzt seid ihr in eurer Karriere ganz unten angekommen. Genau so ist es. Also meine lieben Brüder, ihr seid ganz unten angekommen, hier in eurer Karriere in der FEG Heidelberg. Nicht? Das ist unser Platz, hier unten und von unten zur Gemeinde schauen. Was braucht die Gemeinde? Was ist für sie wichtig, für die Einzelnen? Und immer wieder den Blick auf Jesus haben, der einzig gute, wahre Hirte ist, der über allem steht. Dienende Leiterschaft. Und ein zweiter Impuls nun mit dem nächsten Bild, den möchte ich euch einfach nur mal zum Lesen geben. Und vielleicht mal ein klein wenig in der Stille drüber nachzudenken. Achtet auf euren Lebensstil. So schreibt Paulus dem Titus. Ein Ältester soll untadelig sein, als ein Haushalter Gottes. Nicht eigensinnig, nicht jähzornig. Kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, also glaubensstark, enthaltsam. Außerdem muss er sich an das Wort Gottes halten, ohne es zu verändern oder zu verfälschen, damit er die Kraft habe, zu ermahnen, mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Achtet auf euren Lebensstil. Das wisst ihr, dass der Lebensstil oft lauter spricht als unsere Worte, nicht? Der Lebensstil, den wir an den Tag legen als Kinder Gottes, er hat zwei Möglichkeiten. Er kann einen Dienst, im Grunde ist es egal, ob jetzt Ältesterdienst oder im Musikdienst oder im Kindergottesdienst oder in der Jungschar oder wo auch immer. Der Lebensstil hat zwei Möglichkeiten. Er kann unseren Dienst unterstreichen, aber er kann ihn auch durchstreichen. Und darauf ist so wichtig, auf den Lebensstil zu achten. Gott möchte, dass dein Lebensstil deinen Dienst unterstreicht und nicht durchstreicht. Und so viele werden unglaubwürdig im Reiche Gottes, weil ihr Lebensstil einfach lauter spricht als ihr das, was sie in ihrem Dienst weitergeben. Und weil es ihren Dienst nicht unterstreicht, wie sie leben, sondern durchstreicht. Und dann kann auch kein Segen mehr in dieser Richtung groß fließen. Ein dritter Gedanke noch, der uns als Älteste ins Stammbuch geschrieben wird. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Ich möchte Apostelgeschichte 6 lesen. Da gab es Knatsch in der Gemeinde. Die griechischen Witwen waren unterversorgt. Keiner hatte sie so recht im Blickfeld. Dann kommt es zu einer Lösung und die Lösung sieht wie folgendermaßen aus. Da riefen die 12, also die Leiter der Gemeinde, die Menge der Jünger zusammen. Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes Gottes bleiben. Wir Älteste haben euch als Gemeinde das zu geben, dass wir uns bemühen und daran arbeiten, gute Hirten zu sein und dass wir auf unseren Lebensstil achten. Und das Dritte wäre, dass wir uns auf das Wesentliche unseres Dienstes konzentrieren. Oder anders gesagt, dass wir uns nicht verzetteln und auch nicht verzetteln lassen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Das Wesentliche der Arbeit im Blickfeld zu haben. Und ich glaube, dass diese Stelle uns sehr helfen kann, und das haben wir auch besprochen im Ältestenkreis, sehr helfen kann, das Wesentliche im Blickfeld zu haben. Ich möchte euch auch ganz kurz illustrieren mit dieser zweiten Fläche. Ich male hier das mal hin. Big steht hier, Big Five. Die 5 wesentlichen Aufgaben eines Ältestenkreises. Und die werden hier in diesem Text deutlich. Erstens Gebet. Zweitens Lehre, drittens Leitung, viertens Seelsorge und fünftens Delegieren. Fünftens Delegieren. Lest mal diesen Text durch, auch zu Hause, auf diese 5 Punkte hin. Die Ältesten sagen, wir wollen beim Gebet bleiben und bei der Lehre. Sie geben Anleitung, wie das zu laufen hat, dass diese Versorgungspersonen, diese Diakone gewonnen werden. Wir wollen sie dann zum Dienst bestellen. Sie kümmern sich darum, sie nehmen ihre Hirtenfunktion wahr, sie sind seelsorglich unterwegs und sie delegieren. Und das möchte ich euch hier nochmal deutlich machen, wie sie delegieren. Was machen denn die Ältesten hier in Apostelgeschichte 6? Sie setzen einfach nur den Rahmen. Sie setzen den Rahmen. Wisst ihr, das ist Leitung, den Rahmen zu setzen bei einem Projekt. Witwenprojekt Jerusalem. Die Ältesten setzen den Rahmen, das ist Leitung. Wie sieht der Rahmen aus? Wie gesagt, Witwenprojekt. Und dann sagen, geben Sie nur Folgendes, geben Sie weiter und achtet auf das, liebe Gemeinde. Schaut euch um nach 7 Personen. Die sollen voll Geistes sein und Weisheit. Jetzt verlassen Sie mich gerade mal. Ach, Brüder sind es, genau. Nach 7 Männern, guten Ruf sollen sie noch haben. Lebensstil wieder. Also diese 3 Dinge, ich male sie nur mal so an, 1, 2, 3, das gehört zum Rahmen dazu. Und jetzt kommt das Delegieren. Und jetzt sagen die Ältesten, jetzt schaut ihr euch um in der Gemeinde. Schaut ihr euch um, wer könnten die Personen sein, auf die diese Rahmenbedingungen zutreffen. Leitung heißt, der Gemeinde Vertrauen zu geben. Leitung heißt, der Gemeinde zwar einen Rahmen vorzugeben, aber sie dann auf dieser Spielwiese wirken zu lassen. Ihnen zuzutrauen, dass sie eine Lösung finden. Ihnen das Vertrauen zu schenken. Leitung hat ganz viel mit Delegieren zu tun. Und viele können nicht delegieren, weil sie als Leiter alles selber machen wollen oder unter Kontrolle haben wollen, weil das Vertrauen fehlt. Und es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir das miteinander hinbekommen. Und wenn ihr den Eindruck habt, dass wir unsere Aufgabe überdehnen, überziehen oder zu fest in die Hand nehmen, weil wir nicht nur Rahmen setzen, sondern auch hier immer nur unterwegs sein wollen, dann meldet uns das bitte. So wichtig, dass wir beim Wesentlichen bleiben in unserem Dienst. Ja, soweit einmal dazu. Ihr Brüder im Elchenkreis, ihr wisst das alle, ne? Das haben wir ja miteinander auch so besprochen. Wir wollen das einüben und ich denke, es ist gut, dass ihr das jetzt auch wisst. So ist Transparenz geschaffen an dieser Stelle. Ja, aber was kann jetzt die Gemeinde, was könnt ihr dazu beitragen, dass es zu einem segensreichen Miteinander kommt? Wenn die Ältesten daran arbeiten, gute Hirten zu werden, wenn sie auf ihren Lebensstil achten und wenn sie sich auf das Wesentliche ihrer Aufgabe zu konzentrieren, wenn sie das im Blickfeld haben. Was könnt ihr als Glaubensgeschwister, was könnt ihr dazu beitragen, dass es zum segensreichen Miteinander kommt? Auch euch möchten wir 3 Punkte mitgeben. Der erste Gedanke, drückt eure Wertschätzung aus. Drückt eure Wertschätzung aus. 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Wir bitten euch, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermutigen. Haltet sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wie kann man Wertschätzung den Ältesten der Gemeindeleitung gegenüber ausdrücken? Paulus würde sagen, indem ihr eure Ältesten kennt und anerkennt. Beides steckt in diesem Wort mit drin. Die Ältesten kennen und anerkennen. Ihr Lieben, kennt ihr eure Ältesten? Wenn nicht, dann ladet sie mal ein. Zum Kaffee, zum Abendessen oder zum offiziellen Gespräch. Versucht, eure Ältesten kennenzulernen und dann auch anzuerkennen. Der Begriff, der hier verwendet wird, ist ähnlich der Aussage aus dem Schöpfungsbericht, wo es heißt, Adam erkannte sein Weib Eva. Das ist ein Beziehungsbegriff. Der Wertschätzung und Anerkennung beinhaltet. Was wäre das Gegenteil? Gleichgültigkeit, ignorieren, verkennen, übersehen, kein Interesse haben. Die Mühen übersehen, die ein Leitungsdienst mit sich bringt. Die Mühe ignorieren, die der Ältestenkreis mitunter mit sich bringt. Ihr Lieben, so soll es nicht sein, dass wir ignorieren, übersehen, nicht anerkennen. Drückt Wertschätzung den Ältesten aus, lernt sie kennen und erkennt sie an. Und als nächstes noch, umso lieber steht ja hier, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Wann habt ihr Älteste lieb? Ihr habt ja schon viele Erfahrungen mit Ältesten, vielleicht aus anderen Gemeinden oder auch hier, aber wann würdet ihr sagen, habtet ihr mal einen Ältesten so richtig lieb, dass ihr ihn knuddeln konntet und sagt, Mensch, das ist ein guter Ältester, den liebe ich über alles. Denkt mal drüber nach. Hat es mit Sympathie zu tun? Hat es mit seiner Begabung zu tun gehabt? Hat es mit der Art und Weise zu tun gehabt, wie er mit Menschen umgegangen ist? Kann alles sein, nicht? Und vielleicht habt ihr manchen Ältesten nicht so gemocht, weil er euch einfach ein Stück weit fremd war oder anders tickt oder unsympathisch vielleicht sogar war. Kann alles sein. Aber jetzt schaut mal, warum ihr die Ältesten uns umso lieber haben dürft. Nicht um unseres Aussehen willens, nicht um unsere Begabung willen, nicht um unsere Sympathiewerte willen, sondern um unseres Werkes willen. Um unseres Dienstes willen. Das ist der springende Punkt. Weil die Ältesten sich zur Verfügung stellen, der Gemeinde zu dienen und Gott Ehre zu geben. Wissen, dass es ein gefährlicher Job ist, wo Gefahren aus der Gemeinde kommen können, die zu handeln sind, und wo Gefahren von außen kommen können, sagt Paulus, die der Gemeinde Schaden zufügen können. Um ihres Werkes willen, um ihres Einsatzes willen, um dessen, dass sie sich dem aussetzen, zur Verfügung stellen. Habt sie umso lieber deshalb, weil sie das tun. Dazu möchte ich einladen oder dazu lädt uns die Bibel an dieser Stelle ein. Und im 1. Timotheus 5, Vers 17 vertieft Paulus diesen Gedanken noch. Er sagt, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen. Also jetzt werden die genannt, die gut vorstehen, nicht? Nicht allgemein gesprochen, nur dass sie vorstehen, sondern die gut vorstehen. Das sagt Paulus, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Also um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Jeder Älteste hat eine einfache Wertschätzung aus der Gemeinde heraus verdient, um seines Werkes willen. Und wenn die Ältesten dann ihren Dienst noch gut tun, in diesen Punkten, die wir jetzt eben so gehört haben, dann schenkt ihnen eine doppelte Wertschätzung. Das ist der Rat von Paulus. Wisst ihr, und dann werden unsere Brüder im Ältestenkreis, dann werden wir unseren Dienst mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Nicht mit Seufzen, weil wir merken, dass mit der Gemeinde nicht diese Wertschätzung rüberkommt, sondern vielleicht dann nur noch unter dem Seufzen um die Mühe, wie können wir für verschiedene schwierige Dinge Lösungen finden. Aber die Ältesten sollen nicht seufzen, weil die Gemeinde ihnen den Dienst schwer macht. Sie sollen seufzen unter der Last der Probleme, die zu lösen sind, aber nicht vom Miteinander her. Und noch ein dritter Gedanke. Beschwert den Ältestendienst nicht, sondern betet. Hebräer 13, Vers 17, wir haben schon ein klein wenig reingeschaut. Hört auf die Leiter eurer Gemeinde, folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und nicht uns eine bedrückende Last empfinden. Dies schadet euch nur selbst. Ihr Lieben, wenn ihr den Ältesten Wertschätzung gebt, dann legt ihr einen gesunden Egoismus an den Tag. Nicht? Wenn ihr das nicht tut, schadet ihr euch selbst, sagt die Bibel. Wollt ihr das? Nein, das wollen wir nicht. Deshalb beschwert diesen Dienst nicht unnötig, sondern betet vielmehr für eure Ältesten. Darf ich dich ganz persönlich fragen, wie ist dein Verhältnis von Beschwerde gegenüber den Ältesten und Gebet für die Ältesten? Wenn du da so eine Waage hättest, da sind die Beschwerden, legst du die Beschwerden drauf und da ist dein Gebet für die Ältesten. Wie schlägt die Waage aus? Was würdest du sagen? Ich freue mich, wenn es eine Gebetsinitiative gibt. Wir wollen für die Ältesten beten die nächsten 2 Jahre. Wisst ihr, und wir Ältesten, das möchte ich euch auch noch sagen, wir haben gesagt, alle Punkte, die wir miteinander besprechen, die ordnen wir unter diesen Big Fives ein. Ist nicht immer ganz so einfach, da arbeiten wir noch dran, die einzelnen Punkte, wie können wir die zuordnen, aber ganz oben steht Gebet. Wir wollen uns bewusst Zeit nehmen, für die Belange der Gemeinde, für euch in der Gemeinde zu beten. Das steht in jeder Einladung, alle 14 Tage steht es oben und räumen wir dafür uns Zeit ein. Es gehört zu unseren wesentlichen Aufgaben, für euch zu beten. Schön ist, wenn das eine Rückwirkung erfährt und auch ihr für uns betet. Irgendwie einbaut in eure Gebetsliste. Ja, und jetzt noch der allerletzte Gedanke. Übt Kritik und Klage in guter Weise. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an oder ohne zwei oder drei Zeugen. Die aber sündigen, die weise zurecht, vor allem damit sich auch die anderen fürchten. Wir stecken heutzutage in einem fürchterlichen Dilemma, zumindest meine Sicht der Dinge. Wenn man in die Medienlandschaft reinschaut, regelrechte Kritik sucht. Es wird immer das Negative gesendet, das Bad News sind Good News. Und so läuft es in unserem Medienzeitalter. Und in uns Menschen ist der Kritikgeist sehr, sehr stark ausgeprägt. Sehr, sehr stark ausgeprägt. Überleg einmal selbst, Kritik zu üben, wie leicht uns das fällt. Und Gutes zu sehen, wie sehr wir erstmal darüber nachdenken müssen. Erschwerend kommt dazu, dass Leiterschaft heutzutage per se kritisch beäugt wird. Wer heutzutage sagt, ich möchte Leiter werden, dann fangen bei den Leuten schon die Warnlampen an. Da hat man schon die Befürchtung, da sind schlechte Motive hinten dran und es kann kein guter Leiter sein, weil er Leiter werden will. Wir haben es heutzutage sehr schwer in puncto Leiterschaft. Das Vertrauen muss erst einmal erarbeitet werden. Und vielleicht auch wieder ein Stück weit zurecht, weil schon so viel Schindluder damit getrieben wurde, dass man Leiter war. Aber Gottes Wort zeigt uns einen gesunden Weg auf, wenn es nicht so gut läuft. Sie ist nicht gegen Kritik, gegen Leitung, aber sie lenkt es in die rechten Bahnen. Und sie öffnet nicht ein weites Feld, das man einfach drauf loskritisieren kann, was eine Gemeindeleitung, sondern eher das zurückhaltend tut. Kritik an Ältesten hat keine Berechtigung ohne Zeugen. Was anderes kann ich aus diesem Text nicht lesen, oder ihr? Kritik an Ältesten hat keine Berechtigung ohne Zeugen. Ohne Ohrenzeugen, ohne Augenzeugen, keine Klage. Gott möchte seine Ältesten schützen vor Verleumdung, vor übler Nachrede. Ihr Lieben. Hat das jemand anders auch gesagt, was du jetzt als Klage bringst gegenüber dem Ältesten? Oder hat jemand anders das auch gesehen, was du mir jetzt an Klage heranträgst? Wenn nein, dann sollten wir diese Klagen erstmal nicht annehmen. Wie gut würde es in manchen Gemeinden sein, wenn die Bibeltreue auch hier eingehalten werden würde. Und dann noch ein Gedanke, Kritik hat dann Berechtigung, wenn Sünde vorliegt. Älteste sind nicht jeglicher Kritik entzogen oder enthoben. Wo es berechtigt ist, müssen wir uns dem stellen, was in unserem Ältestendienst oder in unserem Lebensstil falsch läuft. Gott keine Ehre macht und der Gemeinde nicht gut tut. Die Ältesten, die aber sündigen, das heißt in offener Schuld leben, das heißt ihr Fehlverhalten liegt offen zutage, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Im Grunde ist es so, die Verfehlungen, die offen zutage treten, müssen in der Öffentlichkeit der Gemeinde richtiggestellt werden. Das lese ich aus diesem Text. Aber dann kommt natürlich der seelsorgerliche Ansatz dazu. Wie reden wir darüber? Wann reden wir darüber? Wie viel wird darüber gesprochen? Wisst ihr, das hat dann auch nochmal eine ganz starke seelsorgerliche Komponente. Letztendlich geht es immer erstmal um Schutz. Es geht erstmal darum, jeden zu schützen und zu klären, was ist dran, wie viel ist dran und wie wollen wir damit umgehen. Ich gebe euch ein Beispiel, im dritten Johannesbrief gibt es ein schönes Beispiel. Diotrephes heißt der gute Mann. Ich glaube, der Name, der hat keine Zukunft, weil er so schlecht wegkommt im dritten Johannesbrief. Oder kennt ihr Gemeindekinder, die Diotrephes heißen? Dieser Diotrephes will Erster in der Gemeinde sein, wahrscheinlich Ältester. Er kommt sehr egoistisch und machtsüchtig rüber. Charakter, Lebensstil. Er macht Johannes, den Apostel, öffentlich schlecht. Und er verweigert anderen, dass sie Gastfreundschaft üben dürfen. Man kann daraus lesen, dass er die Kontrolle behalten will, nicht? Johannes schreibt nun, darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an diese seine Werke. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach. Das Fehlverhalten von Diotrephes liegt offen zutage. Da braucht es keine zwei oder drei Zeugen mehr. Das ist in der Gemeinde durch. Aber dann bedarf es der Klärung durch die Gemeinde. Keine Frage. Es gilt, Schaden von der Gemeinde zu wenden. Wir sehen, Gottes Wort schützt den Ältestendienst sehr stark, aber er ist nicht unantastbar. Und jetzt möchte ich, nachdem wir beide Seiten so beleuchtet haben, schließen mit einem Bibelwort, das uns allen gilt, egal ob wir jetzt Ältester sind zurzeit oder einfach in der Gemeinde, eine gute Mitarbeit machen. Schaut euch mal dieses Bild an mit diesen zwei Eseln. Ihr kennt es, manchmal verwendet man das in der Eheseelsorge. Man kommt nur gemeinsam an den Futternapf, an den Segenstrom Gottes. Nicht? Man muss sich einigen, an einem Strang zu ziehen, miteinander unterwegs zu sein. Die brüderliche Liebe, die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Vor wenigen Wochen haben wir eine ganze Predigt über diesen Vers miteinander angeschaut. Könnt ihr euch daran erinnern? Daraus ist dieses 5 Begegnungszeichen entstanden. Ehrerbietung. Einander das Gefühl zu geben, was wir Gott wert sind. Jeder ist von uns von Gott geliebt, Ältester und Gemeindemitglied. Jeder ist von Gott geschaffen. Jeder ist von Gott erlöst als Kind Gottes. In jedem ist der Heilige Geist am Wirken. Und jeder wird einmal im Reich Gottes vollendet dabei sein. Das sind die Big Fives, die unsere Identität in Jesus ausmachen. Und das gilt für die Ältesten und das gilt für jeden aus der Gemeinde. Und jetzt schreibt Paulus noch, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Was sollen wir Älteste tun? Und worin sollen wir nicht träge sein? Gute Hirten zu sein, auf unseren Lebensstil zu achten und uns auf das Wesentliche unserer Arbeit zu konzentrieren. Und ich möchte euch bitten, helft uns dabei. Betet dafür. Und in was sollt ihr als Gemeinde nicht träge sein, in dem, was ihr tun sollt, damit es immer gut miteinander mit uns Ältesten kommt? Kriegen wir die drei Punkte noch zusammen? Ich merke gerade, ich habe mich mehr mit den Ältesten beschäftigt, mit meiner Aufgabe, als mit eurer. Also keine Kritik üben, keine Klage, sondern Klage in guter Weise. Den Ältestendienst nicht beschweren, sondern beten. Und was war das Erste? Kommt, helft mir schnell. Wertschätzung natürlich, ja. Drückt Wertschätzung einander aus. Ja. Seid brennend im Geist. Lasst den Geist Gottes fließen. Nehmt den Geist Gottes mit hinein in diese Aufgaben. Sagt, Herr, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich würd's gerne, aber dein Geist wohnt doch in mir. Gib mir die Kraft dazu, gib mir die Sicht dazu, gib mir die Herzenseinstellung dazu, dass es geschehen kann. Dient so dem Herrn. Wir singen jetzt gleich das Lied, gut, dass wir einander haben. Ich dachte so, bevor wir dieses Lied singen, ja, es ist gut, dass wir einander haben, aber vielleicht ist es gut, dass wir auch nochmal in die Stille gehen, bevor wir dieses Lied singen. Nochmal in die Stille gehen, weil es gut ist, nochmal zurückzuschauen. Wo haben wir das versäumt, was uns die Bibel als Älteste ins Stammbuch schreibt und der Gemeinde ins Stammbuch schreibt? Wo hast du da vielleicht was versäumt im Laufe der letzten Jahre? Wo ist da was unter den Tisch gefallen? Wo hast du dich vielleicht gegen was verweigert, geweigert? Ich könnte mir vorstellen, wenn du offen bist für ein Wirken des Geistes Gottes, dass er dir so Situationen zeigt, dass er dir vielleicht sogar Namen, Gesichter zeigt, wo er sagt, du, da ist was versäumt worden. Find doch Mut, das auszuräumen. Find doch Mut, da Brücken zu bauen, Graben zuzuschütten. Und bevor wir das Lied singen, ist es vielleicht auch gut, nach vorne zu schauen. Dass wir sagen, Herr, wir wollen uns üben in diesen Dingen, die du uns ans Herz legst, damit segensreich weitergeht. Wir wollen uns darin üben, aber wir wissen, ohne dein Erbarmen, ohne die gegenseitige Nachsicht, ohne Vertrauen und ohne deine Kraft wird es uns nicht so gelingen, wie es wirklich gut und wichtig wäre. Herr, erbarme dich und hilf uns. Wollen wir eine kurze Zeit der Stille miteinander nehmen? Betet so, wie Gottes Geist es euch aufs Herz legt und handelt danach. Ich darf euch schon mal auf die Bühne bitten und ihr fangt dann einfach mit dem Lied an. Gut, dass wir einander haben. Gott segne sein Wort an euch. Amen.